knusprig, knusprig. So, hier, bitte nach eigenem Gutdünken den schlechten Grippeschutzwitz eurer Wahl einfügen. Ich habe vollstes Vertrauen, dass ihr das schafft, dass ihr vor allem es schafft, daran zu versagen, dass der Witz gut ist. Ihr, den Willen habt ihr, das Talent, das fehlende Talent, das kriegt ihr hin. Ich werde in der Zwischenzeit, ihr habt 20 Sekunden Zeit, ich spiele jetzt hier mal eben das Intro ein.
Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Es ist wunderschön knusprig hier. Herzlich willkommen zur Nabelshow. Der Schnee knirscht laut und knusprig. Es ist gefrorener Schnee. Ich war heute schon kneipen. Das heißt, ich bin barfuß durch den Schnee gelaufen. Das ist, okay, es klingt absolut abartig. Aber aus irgendeinem Grund sind wir eine Kneippfamilie und wir machen das gerne. Mein Vater hat uns damit schon immer gerne bespaßt. Nackte Fußabdrücke im Schnee. Meine Schwester hat das heute Morgen auch schon in der Familien-WhatsApp-Gruppe gepostet. Bei ihr oben in Norddeutschland sind es 10 cm Schnee. Kreischend und giggelnd und kichernd ist sie durch den Schnee gerannt. Ich musste das natürlich sofort nachmachen und habe das hier im gefrorenen Schnee nachgemacht. Es ist sehr gut für die Durchblutung. Es ist arschkalt. Und ich werde Beweisfotos posten von meinen nackten Fußabdrücken im Schnee. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, herzlich willkommen zur Nabelshow. Es geht heute... Vielleicht sollte ich wirklich lieber nicht immer durch den Schnee laufen. Das ist extrem laut. So, meine Güte. Ich habe Schuhe an übrigens mittlerweile. Nur damit ihr Bescheid wisst. Es geht heute um Weihnachtsgrippen. Von wegen Grippeschutzimpfung. War der gut oder was? Nein, der war total schlecht. Darum geht es nämlich heute unter anderem. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Die Weihnachtsgrippen, die wir uns angeschaut haben. Also ich werde meinen eigenen schlechten Grippeschutzimpfungswitz später bringen. Und dabei ordentlich versagen. Denn aber nur an angebrachter Stelle. Denn die meisten Weihnachtsgrippen, die wir uns in letzter Zeit so angeschaut haben, es ist schon komisch, dass ich mich so mit Weihnachtsgrippen beschäftige. Ich der mich selber als Scrooge deklariere und profiliere, beschäftige mich mit Weihnachtsgrippen. Das ist eigentlich sehr inkonsequent. Aber wie gesagt, ich mag Weihnachtsgrippen. Da kommt das verspielte Kind in mir durch. Unsere Krippe hat mittlerweile Disco-Beleuchtung bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie lange die noch da stehen wird. Ich habe so eine Ahnung. Meine Mutter möchte das gerne noch eine Weile stehen lassen. Es ist ja auch so, dass in den Kirchen tatsächlich die Krippen noch eine Weile stehen oder können. Denn Weihnachten, das nach dem kirchlichen Kalender, geht noch bis Lichtmess. Was immer Lichtmess eigentlich auch. Also, ich glaube irgendwie 2. Februar oder so. Lichtmess. Das weiß nicht, das weckt in mir andere Assoziationen, so Messi-Assoziationen. Ein Licht-Messi, also Messi-Tendenzen habe ich recht starke. Bin ich deswegen ein Licht, bin ich eine Lichtgestalt, ein Licht-Messi? Ich fühle mich eher wie ein düster Messi, so ein Dunkel-Elf. Nee, also deswegen fahren wir jetzt noch die letzten Tage hier ein bisschen in der Gegend rumgefahren. Fränkische Grippen. Bis Bamberg haben wir es leider nicht geschafft. Da ist es aber auch sehr anstrengend, von Kirche zu latschen, weil das da ständig bergauf, bergab geht. Wir sind nicht so gut zu Fuß im Moment, alle drei. Wenn ich nicht gerade nackten Fußes durch den Schnee renne, das Video werde ich nicht posten, denn es sieht so aus, wie man sich das vorstellt. Ein dicker alter Mann watschelt durch den Schnee und schreit dabei laut. Das ist eher, mein Gott, und Ich hab seit 3 Wochen meinen Bart nicht mehr gestutzt. Ist mir gerade aufgefallen. Ich sehe aus wie der Weihnachtsmann. Schrecklich. Ich muss mich wieder rasieren. Das macht 30 Jahre jünger. Hoffe ich mal. In Rot wäre ich der Weihnachtsmann. Ein barfüßiger Weihnachtsmann, der schreiend durch den Schnee rennt. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Weihnachtsgrippen. Ja, hier sind überall auf den Dörfern. In der Umgebung, eigentlich wollte man nur so die Käfer-Tour machen, wie man hier in Franken sagt. Die Käfer, die kleinen Dörfer, die rings um Werneck, Also die Großgemeinde bzw. der Markt Werneck hat ja mehrere Unterdörfer und die haben alle eigene kleine Kirchen. Werden nicht mehr so häufig benutzt, weil zu wenig Pfarrer und zu viele Kirchen. Aber sie sind alle da und sie sind alle schön im Vergleich, im Gegensatz zur Hauptkirche Werneck, die ein scheußlicher Klotz ist, der 50, 60 Jahre alt ist und gerade restauriert wird, weil die Außenplatten abgefallen sind oder gedroht haben abzufallen. Die mussten restauriert werden, als die Baumaßnahmen, was kostet so eine Million, so eine satte, gerade voll in Gang war, hat man festgestellt, dass dieser Klotz, der an einen Weltkriegsbunker von außen erinnert, unter Denkmalschutz steht. Warum? Weil das eine Schädelstätte ist. Jetzt muss man sich erstmal sacken lassen, diesen Namen. Schädelstätte. Was ist eine Schädelstätte? Das hat, ich dachte mal, ist da irgendwie der Kopf von Johannes dem Täufer oder was? Ist das eine Reliquie? Nein, der Architekt und Bauherr, der daran beteiligt war, hieß so, und weil der irgendwie ein großer Name ist, ist er deswegen schützenswert. Dummerweise waren da die Baumaßnahmen schon voll im Gang. Man hätte das also nicht mehr berücksichtigen können. Haben wir nochmal Glück gehabt, hier in Werneck. Also, dass dieser scheußliche Bau unter Denkmalschutz steht, meine Güte. Zur Wernecker Weihnachtskrippe komme ich am Schluss. Wir waren erstmal hier so in der Gegend, so Ettleben, die alte Wallfahrtskirche, die wir schon, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Schnackenwerth, Zeutzleben, Rundelshausen, schöne Namen, ich mag das. Egenhausen, Hergoldshausen, wo waren wir noch? Teilheim, Schwanfeld waren wir nicht, nee. Aber Grafenrheinfeld. Mit Grafen Rheinfeld mit zwei gerollten R's. Das ist so richtig schön fränkisch. Oder wie man hier sagt, Rafelt. Ne? Auch schön. Wenn man Rafelt. Und in Rafelt, in Grafen Rheinfeld, haben wir zum ersten Mal einen Elefanten in der Krippe gesehen. Ein Zwergelefanten. Gleich anschließend in Hergoldshausen der zweite Elefant. Bemerkenswert. Und in Hergoldshausen, also die Krippe in Grafenrheinfeld, auch schon sehr schön, in Hergoldshausen war bislang, das ist ein ganz kleines Kaff und eine ziemlich noch eine kleine Kirche, schön, ich glaube, Historismus, das, was man früher Steckelesgotik hier genannt hat, nicht wirklich gotisch, nicht wirklich. Das hat man eine Zeit lang für Kitsch gehalten und hat das aus den Kirchen entfernt, um das durch moderne Sachen zu ersetzen. Aber ich mag das, so filigrane Verzierungen. Ich weiß nicht, aus welcher Zeit Steckelesgotik, also der Historismus stammt. Das ist relativ neu, 19. Jahrhundert würde ich jetzt mal vermuten. Liegt aber garantiert daneben. Schaut selber nach. Und da in Hergoldshausen, das war jetzt bislang die beeindruckendste Krippe, eine richtig große Landschaftskrippe, wirklich toll mit der Stadt Bethlehem auf der einen Seite, der Grotte mit dem Stall und Gebäuden und Wegen und Figuren auf der anderen Seite. Es ist toll, und weil es schon nach Heilig Drei König war, waren auch die drei Könige da, ebenfalls mit Gefolge. Das war auch in Grafenrheinfeld schon beeindruckend. Da hatten die drei Könige endlich mal Gefolge und Diener dabei. Gehört sich eigentlich so. Sonst sieht man immer nur diese drei Könige mit einem Kamel, die da knien. Was sind das für Könige? Donald Trump käme nie nur mit einem einzigen Kamel an. Das geht so nicht. Also wirklich, das sind keine richtigen Könige. Die waren Könige in Grafenrheinfeld und in Hergoldshausen. Die hatten Gefolge, die hatten mehrere Kamele und die hatten beide Elefanten dabei. Aber in beiden Fällen Zwergelefant. Interessant. Na gut, so ein großer Elefant, der sprengt dann die Krippe. Also die in Hergoldshausen, die Krippe ist wirklich beeindruckend schön. Große, große Landschaft, sehr verspielt mit lauter kleinen Details. Auf den Dächern, in der Landschaft sieht man dann noch kleine Figuren. Da liegt irgendjemand auf dem Dach und schläft. Jemand schöpft Wasser. Da kommt eine junge Frau, trägt einen Topf auf dem Kopf die Treppe herunter. Lauter solche Sachen. Aus dem Stadttor kommt jemand. In Würzburg waren wir auch, in St. Josef in Krombühl. Das ist auch eine schöne Landschaftskrippe. Nicht ganz so verspielt, nicht ganz so kleinteilig, sondern mit größeren Figuren. Aber auch mit in der Stadt Bethlehem im Hintergrund. Da kamen auch gerade die Heiligen Drei Könige an, auch sehr schön. Und da standen im Stadttor zwei römische Wächter, Romanus E. und Domus, und haben sich gewundert, was da los ist. Naja, als römischer Wächter bist du natürlich einiges gewohnt als Soldat, wenn du da stationiert warst in der Gegend. Großer Schmelztiegel an verschiedenen Völkern und Stämmen und Leuten. Da hast du alles Mögliche gesehen. Aber so draußen vor der Stadt von Bethlehem im Stall, wenn da drei reiche Leute, Herrscher, Könige, also ankamen, da hat man sich schon gewundert. Als Soldat hat man dann schon mal geguckt. Ist ja langweilig, so ein Wachdienst. Da guckt man dann schon mal. Ich weiß nicht, was haben wir jetzt heute? Also solche Grippen sind ja dann gerne mal, solche Landschaftsgrippen, werden ja gerne mal dann thematisch nach dem Kalender aufgebaut. Es fängt dann in Grumbühl, in St. Josef, Stadtteil von Würzburg, Grumbühl. Hat man tatsächlich außen einen Plan hängen sehen, an welchem Tag was in der Krippe zu sehen ist. Von Maria Verkündung über die Anreise, über die Geburt, das ist vom Jesuskind in der Krippe, die Heiligen Drei Könige, die Flucht nach Ägypten und so weiter. Ägypten gar nicht so weit weg von Bethlehem, habe ich erfahren. Man denkt da immer an das Nildelta, aber die Grenze zu Ägypten war eine knappe Tagesreise, also mit Esel und Frau und Kind. Also durchaus möglich, von Bethlehem nach Ägypten zu reisen. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Genauso wenig wie die Sache mit dem bösen König Herodes, den ich immer für eine Märchenfigur gehalten habe. Der war historisch ein tatsächlich enger Freund von Kaiser Augustus. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Weil man hat ja immer Statthalter von Judäa, Pontius Pilatus so im Kopf. Da kann es doch keinen König geben. Gab es normalerweise auch nicht im römischen Imperium. Könige waren eher Ausnahmen, die wurden eher einkassiert und dann wurden da Statthalter hingesetzt. In Judäa war das anders. Da war die Linie von König Herodes, die ging sehr lange, hat sich immer mit den Statthaltern abgewechselt. Deswegen gab es zur Geburt von Jesus, also ungefähr zu der Zeit, das ist ja alles nicht historisch, also um die Zeit, wo man die Geburt von Jesus rechnet, also 4 v. Chr., hätte es wohl möglicherweise einen Herodes gegeben, vielleicht auch nicht, das weiß ich, also es ist eine komische Angelegenheit, die Bibel historisch darzulegen. Davon hat man ja Gott sei Dank auch Abstand genommen. Aber da gab es dann wohl einen Herodes und später gab es einen Pontius Pilatus. Interessiert mich auch gerade gar nicht. Ich weiß nur, Herodes war ein interessanter Typ. Wenn ich das jetzt richtig weiß, dem wird ja dieser Kindermord angehängt. Der hat Kinder ermorden lassen. Die Erstgeborenen oder was auch sich über Kinder generell. Nein, die Erstgeborenen, das war wieder Exodus. Ägypten wieder, aber früher. Auszug aus Ägypten und so. Ägypten, Auszug aus. Nein, Herodes hat Kinder ermorden lassen, aber das waren die eigenen. Der hat seine eigenen Kinder ermorden lassen. Aus Gründen, die ich jetzt gar nicht weiß, aber wenn ich richtig informiert bin, hat er auch seine Frau ermorden lassen. Und weil sie aber so schön war und sie erhalten wollte, hat er sie in Honig eingelegt. Das ist schön. Vielleicht war es auch jemand anderes, aber ich mag diese Geschichte, dass er sie in Honig eingelegt hat, um sie zu konservieren. Honig, da muss ich wieder an die Knöpfe im Honig und den Hasen denken. Ja, nun, so. Ebenfalls interessant war der Kölner Dom. Zum einen ist das ein solcher Mischmasch aus Stilrichtungen, der Kölner Dom. Quatsch, nicht der Kölner Dom, ich bin im Gedanken schon in Köln. Morgen geht's zurück und ich beschäftige mich heute schon, mir die vielen Orte in Köln in Erinnerung zu rufen, wo ich gerne bin, damit der Kulturschock etwas gedämpft wird. Das ist ein komisches Gefühl. Nee, der Würzburger Dom. Der Würzburger Dom ist ein Kulturmischmasch, der wurde im Krieg ja sehr stark beschädigt und bombardiert, wieder hergerichtet, aufgebaut, sah ganz lange Zeit wirklich nicht schön aus. Interessanterweise hat mein Vater erzählt, der ging ja damals in Würzburg zur Schule, also nicht damals, also nach dem Krieg, also deutlich nach dem Krieg im Gymnasium, ging er in Würzburg zur Schule und hat erzählt, dass sein Englischlehrer, der hat als Dolmetscher für die US Army gearbeitet und war dabei, als nach dem Krieg der Dom soweit wieder aufgebaut werden wurde, dass man ein Richtfest feiern konnte. Also oben im Dachstuhl oder überhaupt eine Einweihung, oben auf dem Dach, also da, wo eigentlich der Speicher wäre, aber es war noch kein Dachstuhl, kein Fässer darüber, hat da eine Einweihungsfeier stattgefunden. Alle Honoratioren von Würzburg waren da und die oberste Leitung der US Army. Die haben das gefeiert. Und der Englischlehrer von meinem Vater hat gedolmetscht. Muss eine große Veranstaltung gewesen sein. Und als die vorbei war, ist in der Nacht der Dachstuhl eingestürzt. Das muss man sich jetzt einfach mal so vorstellen. 2-3 Stunden vorher und die US Army, der Stützpunkt, die Leitung des Stützpunkts Würzburg, also die US Army in der Gegend Würzburg wäre führerlos, leitungslos gewesen. Boah, der hat gemeint, sein Lehrer war reichlich erschüttert. Dem ist das... Den saß der Schrecken tief. Kann man sich leicht vorstellen. Auf jeden Fall ist der Würzburger Dom eine, wie gesagt, interessante Mischung aus allen möglichen Stilrichtungen. Sieht auch nicht wirklich super schön aus dadurch, aber doch einigermaßen gut gemacht seit der letzten Renovierung. Man muss es mögen. Man muss es mögen, wenn man sowas mag, wenn man moderne Kirchenkunst mag, Mischung mit alten Stilen, dann ist der Würzburger Dom wirklich sehenswert. Da ist das sehr gut gearbeitet worden. Aber für mich sieht gerade dieser Altarraum, ist alles weiß und die alten barocken Verzierungen, beziehungsweise alt, was halt da noch wirklich altauthentisch ist, ist ja alles nachgebaut und so, wurden weiß gehalten mit goldenen Verzierungen und goldenen modernen Altarskulpturen. Das sieht ein bisschen aus wie aus einem 3D-Drucker. Ist nicht schön. Also ich finde es jetzt nicht schön, aber es gibt Leute, die das mögen. Das ist jetzt eine reine Geschmackssache. Besichtigungswert ist es auf jeden Fall. Und die Krippe war interessant. Das war eine relativ moderne Krippe mit so einem Figurenbild. So wurde so ein bisschen. Die Figuren waren modern und sehr lebendig, sehr lebhaft. Man hat zum ersten Mal mit Maria und Josef sich gefühlt Verbindungen aufnehmen können. Klingt so blöd, aber wie gefühlt kannst du mit einem Elternpaar, einer ist ja nur der Stiefvater, weil der Heilige Geist eigentlich der eigentliche Vater ist. Josef wurde auch in den früheren Zeiten, habe ich dir schon mal erzählt, immer in Gelb und Lila gewandelt. Gelb ist die Farbe des Neids, denn Josef war neidisch, war missgünstig, hat sich über Maria geärgert, deswegen Gelb. Ja, heute ist er, wenn, dann eher Gold, weil, ja, Schreiner aus Nazareth sind ja wohlhabende Leute. Nein, die hätten ja eigentlich auch eh nicht in der Herberge wahrscheinlich übernachten können, weil die gar kein Geld hatten. Die hätten so oder so im Stall gewohnt. Das war das Beste, was sie sich vorstellen könnten. Und reich waren Maria und Josef und Anhang eigentlich erst ab dem 6. Januar, weil die heiligen drei Könige Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht haben. Und das waren alles wertvolle Sachen. Gold sowieso, Weihrauch. Da konntest du auch ganz schön mit, wenn du das auf dem Markt verkauft, das Geld verdienen. Und Myrrhe hat auch eine Menge Geld eingebracht. Sollte man nicht meinen, lieber Gregor, das war kein Tankstellengeschenk. Wenn du Myrrhe mitgebracht hättest als heiliger Dreikönig, hättest du was, das war schon was wert. So ein Gewürz. Gewürze waren ja eh wertvoll. Also hatten die dann anschließend Geld und dann hat wahrscheinlich der Wirt auch mal ganz schnell die Hochzeitssuite freigemacht. Es ist ja doch noch ein Zimmer frei in der Herberge. Also sowas aber auch. Aber da mussten sie ja dann schon nach Ägypten fliehen, was wahrscheinlich sowieso besser war, mit so viel Geld in der Tasche. Keine sichere Gegend, vermute ich mal. Waren eher so die Slums von Bethlehem, wo sie sich aufgehalten haben. Ja nun, und wo wollte ich hin? Was diese Figuren da hatten, ist im Vergleich zu den anderen, die waren lebensecht. Maria hat sich um ihr Kind gekümmert. Die hat sich über die Krippe gebeugt und ihr Kind im Arm gehalten und wirkte von der ganzen Pose her lebendig. Und Josef hat sich um den Esel gekümmert. Der hat den Esel gestreichelt. Der Esel, der neugierig war, sich das Kind anschauen wollte. Und Josef hat den Eselkopf in seinem Arm gehabt und hat ihn gestreichelt. Sieht total nett aus. Endlich mal lebendige Figuren. Ein tierlieber Josef und eine echte Mutter Maria als echte Mutter, weil was hat man von Eltern, die immer in so anbetenden Posen dastehen und ihr Kind anbeten? Ja, okay, es ist der Heiland, der Sohn Gottes, bla bla bla, aber wer macht denn sowas? Was für Eltern sind das, die ihr Kind anbeten? Das geht gar nicht. Und das Jesuskind, bei uns sind es ja zwei, Jesus und Brian, bei uns in der Krippe. Wie gesagt, unsere Krippe hat jetzt Disco-Beleuchtung. In allen Regenbogenfarben. Wir hätten es auch einfach auf eine dieser Farben einstellen können, aber wenn schon. Und ich reg mich nachher noch auf über kitschige Krippen. Darf ich eigentlich gar nicht mehr. Aber nun gut. Wir haben Jesus und Brian. Und normalerweise liegt das Jesuskind auch ganz häufig so mit in dieser ausgebreiteten Segnungspose in der Krippe. Das sieht so creepy aus. Das ist wirklich creepy. Das ist unheimlich. Total gruselig, wenn das Jesuskind die Arme so in dieser Kreuzigungspose, als ob schon am Kreuz hängt. Es gibt da in Ihr Kinderlein kommt eine Strophe, die so irgendwie so lautet. Und sieht da, liegt es in Heu und in Stroh, in Stroh und in Not. Und siehe, am Leben droht am Kreuze der Tod. Oder irgend sowas. Ist so eine Strophe, die man bei Ihr Kinderlein kommt, eher selten hört. Das arme Baby. Da guck mal, da hast keine Zukunft. Da, auf dich wartet jetzt schon das Kreuz. Frohe Kindheit, lieber Jesus von Nazareth. Nicht schön. Und diese Segnungsposen sind echt creepy. Manche brechen das auf, indem sie dann mit dem Beinchen strampeln lassen. Aber manchmal liegt dieses Jesuskind in der Krippe wirklich wie ein total widernatürlicher Klotz. Und in der einen Krippe, ich glaube, Teilheim heute, gestern war das, oder war es in Grafenrheinfeld, war das Jesuskind auch so unnatürlich groß. Das sah schon fast aus, als ob es kurz vor der Pubertät stünde. Mein Vater hat nur gemeint, das ist ein Bröckel. Das war eine schwere Geburt. Ja, das Kind war ja gerade kurz vorher zur Welt gekommen, wenn Maria diesen Riesen rausgedrückt hat. Meine Herren, Respekt. Keine leichte Geburt. Und alles ohne Hebamme. Da war ja nur der Schreiner anwesend. Der missgünstige, grämliche Josef, der in den russisch-orthodoxen wie heißen die Darstellungen? Ikonografien? Nee. Oh, ich habe das Wort vergessen. Ja, russischen orthodoxen Bildern. Ikono irgendwas. Auch meistens nicht sehr zentral dargestellt ist, sondern irgendwo am Rand sitzt und sich grämt. Er grämt sich, weil, ja nun, der hat da ein Kuckucksei ins Nest gesetzt bekommen und fragt sich, wie das passieren konnte. Er durfte immer noch nicht ran, aber seine Frau ist schon schwanger. Aber ist vom Heiligen Geist, Sohn Gottes, darfst du dich nicht beschweren. Da grämst du dich dann einfach nur. Heute trägt Josef meistens, wenn er nicht irgendwie einfarbig Holz geschnitzt ist, sondern die Figuren bemalt sind oder textile Klamotten anhaben, trägt er meistens eher braun, weil Schreiner, keine Ahnung, das ist die Zunft von Schreiner, so braun und beige. Und Maria trägt weiß und blau und so göttliche Farben und so, Unschuld und göttlich und so. Und früher hat eben der Josef mit Gelb und Violett eher Neid, Farben des Neids und der Missgunst getragen. Aha. Naja, was haben wir denn noch? Was haben wir noch so Schönes gesehen? Wunderschöne Sachen. Also in der Regel alles recht nette Krippen. Mal die einen ein bisschen aufwendiger, die anderen ein bisschen weniger. Auch von Kirche zu Kirche unterschiedlich. Man hat zum Beispiel hier in der Nachbargemeinde in Stettbach, konnte man, wenn man das wusste, was meine Eltern wissen sowas natürlich, konnte man an der Kirche selber und auch an der Krippe erkennen, hier in diesem Ort gibt es sehr viele begabte Heimwerker, vielleicht auch Heimwerkerinnen, aber ich würde mal in Stettbach vermuten, Heimwerker. Es ist doch ein etwas spießiger, konservativer Ort, sehr fränkisch. Aber man konnte an der Krippe und an der Deko und an der stilisierten Krippe, die über dem Altar so noch zusätzlich aufgebaut war, durch so Naturholzbalken, konnte man erkennen, hier gibt es Heimwerker, hier hat die Krippe eindeutig was Selbstgebautes und zwar professionell Selbstgebautes. War schön. Dann gab es so modernere, weniger moderne Krippen. Eine Krippe hier in Zeuthleben, die er in seiner Grotte, eine Grotte nachgebildet hat, eine Höhle. Der Stall war eine Höhle. Und lag zentral vor dem Altar, hatte was sehr Symmetrisches. Das ja, ich war gerade kurz kurz woanders. Der Stall selber, gerne mal Höhlen, gerne mal so richtige Stallgebäude, manchmal etwas einfach, manchmal etwas aufwendig gebaut, richtige Bastelarbeiten. Gerne sieht man auch, auch so ein beliebtes Krippenmotiv ist, wenn der Stall von Bethlehem in irgendeiner nachgebildeten Ruine dargestellt ist, sondern die dann fragt man sich eigentlich, wie alt sein soll, wenn das Ganze um 0 vor Christus gewesen ist, waren vielleicht auch die Ruinen. Na gut, aber die Antike hat lange gedauert, dann waren die Ruinen auch schon älter, so dass man halt darstellen konnte, ja, der Geburtsort des Heilands ist einerseits der ärmliche Stall, gleichzeitig aber auch was Palastartiges, etwas Tempelhaftes. Das ist tatsächlich sehr häufig, das ist meine Interpretation. Ich weiß nicht, ob das wirklich so die Intention der Krippenbauer schon war, die dieses Motiv aufgegriffen haben. Und das sieht man recht häufig. Und dann gibt es natürlich Krippenlandschaften, die tatsächlich nach Judäa passen. Andere, die eher in unsere Gegend passen. Oder wie in Schraudenbach, eine der schönsten Stilblüten. Eine wunderschöne Landschaftskrippe, ganz toll, die sehr alpin aussieht. Inklusive Edelweiß und Gipfelkreuz. Das muss man sich mal vorstellen. Gipfelkreuz. Hätte noch eine kleine Kapelle gefehlt. Es gibt es gab früher alte in Passionsspielen auch solche Stilblüten. Wenn Judas Jesus verrät, dann wendet er sich an die Honoration von Jerusalem mit dem damals üblichen Gruß: Gelobt sei Jesus Christus, ihr hohen Herrn. Und die Antwort war: In Ewigkeit, Judas, was ist dein Begehr? Ich bin gekommen, ich will euch verraten, Herrn Jesus Christ, der für uns am Kreuz gestorben ist, ist die Antwort. Das ist auch schön. So, Passionsspiele. Und so ungefähr ist dieses Gipfelkreuz in Schraudenbach. Toll. Also eine Krippe mit Gipfelkreuz ist toll. Wir hängen wahrscheinlich nächstes Jahr dann auch ein Kruzifix bei uns in die Krippe rein. Wir hatten ja auch schon mal das Bild vom Papst in der Krippe hängen. So, und da wir jetzt bei Stilblüten sind und nun kommen wir zu dem schlechten Grippeschutzimpfungswitz. Eine Grippe, für die man definitiv eine Grippeschutzimpfung braucht, hahaha, ist die Grippe von Werneck. So, der Witz war richtig schlecht. Ich war überzeugt davon, ich war nicht mal überzeugt, dass er gut war, aber ich habe ihn gebracht. Denn um die Grippe von Werneck zu beschreiben, muss man, wir haben neulich Plan 9 aus dem Weltall von Ed Wood gesehen. Oliver Kalkofe hat in Schläferz, wir haben uns die von Schläferz kuratierte Fassung angeschaut, das ist wirklich erträglicher und es ist bemerkenswert, dass ich den Film zwar kannte, aber noch nie ganz gesehen habe. Er ist einfach wirklich so schlecht, dass ich nicht mal das geschafft habe. Also Ed Wood sollte euch ein Begriff sein. Ihr habt bestimmt den Tim Burton Film aus den 90ern mit Dings gesehen. Verdammt, ihr wisst, was ich meine. Namen fallen mir im letzten Moment immer ganz schlecht ein. Ich komme auf den Namen nochmal. Und wisst daher, einer der schlechtesten Science-Fiction-Filme, der wirklich aussieht, als ob er von Kindern gedreht wurde, die es halt nicht besser können, die aber der Meinung sind, doch was ganz Tolles gemacht zu haben. Ihr kennt das, Kinder, die Hörspiele oder Filme drehen und die Eltern sitzen da ganz stolz da, und lächeln und freuen sich und sagen, ach, wie schön, oder die Lehrer oder die PfadfindergruppenleiterInnen sind da ganz stolz auf die schrecklichen Machwerke ihrer Kinder. Aber es sind ja auch Kinder. Da ist das okay bei einem Erwachsenen wie Ed Wood, der absolut nichts konnte, aber großartige Dinge vollbringen wollte. Kalkofe hat das mit einem Zitat eines Kritikers sehr schön beschrieben. Der Triumph von Willen über Talent. Das beschreibt wirklich hervorragend die Wernecker Grippe. Die Grippe in der Kirche Werneck. Jede Kirche bekommt die Grippe, die sie verdient, war mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe. Als ich in diesen furchtbar, ich weiß gar nicht, warum wir da reingegangen sind. Eigentlich hätte ich es wissen müssen. Ich wollte auch eigentlich nicht unbedingt in die Wernecker Kirche. Das ist so, der Delinquent kehrt an den Ort des Verbrechens zurück. So fühlt sich das für mich an, weil ich ja da auch mal Ministrant war zu einer Zeit, in der ich wusste, dass das Ganze nur Theater war. Aber immerhin, ich habe Theater gespielt als Ministrant. Bin dann aber auch recht schnell wieder raus, als ich gemerkt habe, ich bin der Einzige, der das Gefühl hat, dass das nur Theater war. Das war nicht so gut. Also, und dann gehe ich in diesen furchtbar hässlichen Klotz zurück. Es gibt moderne Kirchen, die einem ein gutes Gefühl geben, die einem irgendwie einen Ort vermitteln, an dem man sich gerne aufhält, der angenehm ist oder friedlich oder meinetwegen erhaben oder irgendwas rüberbringt. Und dieser furchtbare Klotz in Werneck, der ist einfach nur scheußlich, klotzig, groß, auch irgendwie massig und beeindruckend und erschlagend, aber auf so eine unangenehme Art und Weise und so eine unharmonische Art und Weise. Das ist echt schlimm. Und überall in den Kirchen sind in letzter Zeit Modelle der alten Kirchen, die da früher standen, bevor dann sowas dahingestellt wurde. Und die alte Wernecker Kirche, die wäre wahrscheinlich netter gewesen. Die wurde halt in den 50ern oder 60ern, ich weiß nicht mehr genau, abgerissen. Und dafür dann dieser neue, der Schädelbau hingestellt. Naja, dann stehe ich so da, lasse das Ganze auf mich wirken, Gänsehaut und Magengrimmen auskostend. Mein Vater ist schon weiter gelatscht rüber zu der Krippe. Und ich dachte, ach ja, ich wollte mir ja eigentlich die Krippe anschauen. Geh da rüber und schau mir das an. Ich habe nur gemeint, welcher Dilettant, welcher Pfuscher hat das denn da zusammengestoppelt? Ja, den Namen kannte ich dann leider auch noch. Es ist nicht so, dass es ein Freund von mir ist, aber aus Höflichkeit werde ich ihn verschweigen. Weil es ja sein kann, dass das Leute aus Werneck hören, die aber wissen, wer diese Krippe da verbrochen hat. Ehrlich, also sowas Unglaubliches. Wenn das Kinder gemacht hätten, hätte ich es noch verstehen können. Wäre diese Krippe von kleinen Kindern aufgebaut worden, würde ich es verstehen, würde sagen, ach ja, die Kindlein, das ist ja nett. Ach, können wir mal stehen lassen. Ist von Kindern. Das ist von einem erwachsenen Mann. Der ist da in der Gemeinde sehr aktiv. Leider so aktiv, dass er unersetzlich ist. Und dann muss man ihn machen lassen, weil er neben dieser Krippe wohl auch ständig Motivtische aufbaut, die genauso abscheulich sind. Das ist so unbeschreiblich. Man muss aufzählen, was es da in dieser Krippe gab. Da gab es zum einen die alten Krippenfiguren und die alten Krippengebäude, also diese Modellbauten des Stalls, das auch so nach dem Prinzip Palast. Also der Stall ist auch eine Darstellung einer antiken Ruine, in der dann der Stall untergebracht ist. Und da die Figuren, das waren Figuren, die Kleidung trugen. Die Kleidung war irgendwann zerschlissen und wurde durch knallbunte Kleidung ersetzt. Erste Scheußlichkeit. Dann ist da ein Mischmasch aus irgendwelchen Krempel, der da wahrscheinlich zu Hause seit Jahrzehnten, alles, was sich irgendwie so angesammelt hat und seit Jahrzehnten in den Regalen oder in der Rumpelkammer oder in irgendeiner Kiste oder irgendwo auf dem Flohmarkt, das Zeug, das kannst du auf dem Flohmarkt nicht verkaufen, wurde da reingestellt. Da steht vorne drin eine fette rote Kerze, nicht angezündet, in einem klobigen, kitschigen Kerzenständer. Da wird ein blaues Geschenkband einfach mal so quer durchgelegt, das wohl einen Bach darstellen soll, der keinen Sinn hat. Da stehen Trockenzieherblumen, zum Teil noch in der Plastikverpackung. Hinter der Krippe wurde eine silberne ISO-Sitzmatte eingeklemmt, um Glanz zu verbreiten. Hinter der dahinter ein buntes Tuch mit bunten Blinklichtern, die Sterne darstellen sollen. Und es hört hier wirklich noch lange nicht auf. Da ist eine Makramee-Eule, ein Klopfspecht, zwei Stofftieresel mit zwei, die niemand gestreichelt hat übrigens, mittendrin. Und das Allergrößte waren noch, und das kann man sich auch so vorstellen, ja, ist halt alles da, wir stellen mal alles rein. Einfach mal so, aus, weil es halt gerade wurscht ist. Nein, der hat sich wirklich Mühe gegeben, das irgendwie noch was draus zu machen. Hat dann zwei Wegweiser gebastelt, auf denen mit Kilometerzahl Nazareth, Jerusalem, Bethlehem und Stall von Bethlehem standen. Mit Kilometer- und Meterzahl. Und nicht irgendwie nette, schöne, kleine Holzwegweiserchen, sowas à la Mesh, kennt diesen Wegweiser, der im Lager im 40-47 steht, oder so irgendwie so schön alte Holzweiser, auf die man mit einem Pinsel das geschrieben hat, sondern wie moderne Straßenschilder, lieblos irgendwie im Computer zusammengestoppelt, auf Papier aufgeklebt, ein bisschen Plastik drüber geklebt und auf einen Stecken, das Holz voll im Leckeis drauf und dann da rein. Also sowas, das ist wirklich der Triumph von Willen über Talent, wenn man einfach nicht merkt, dass man überhaupt nichts kann, dass man komplett keinerlei Talent hat und trotzdem stolz darauf ist, dass man sowas Schönes gemacht hat, denn ich weiß leider, er ist da auch noch stolz drauf und die ganze Familie ist da stolz drauf und das macht es so peinlich und es traut sich keiner was zu sagen, weil der natürlich auch super empfindlich ist und niemand sich da traut, Ärger zu machen. Der Pfarrer traut sich nicht mehr irgendwas zu sagen, weil er auf die Hilfe angewiesen ist und den Streit nicht haben will und deswegen hat diese scheußliche Kirche eine scheußliche Krippe, die sie leider auch verdient und damit belassen wir das und ich gehe jetzt rein, es ist kalt. In Ewigkeit Judas. Amen.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.